Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
Wolfgang Kaschuber, Kulturwissenschaftler und Ethnologe, emeritierter Professor an der Humboldt-Universität Berlin, jetzt hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Hallo, Herr Prinz.
Es gibt ein großes Thema heute, die Rebellion des britischen Parlaments gegen Boris Johnson, und es gibt ein Bild dazu. Der Schlafende, der sich auf die Parlamentsbank lümmelnde Jacob Rees-Mogg, einer der schärfsten Kämpfer für einen harten Brexit und seit kurzem eben auch der zuständige Minister für das Parlament in der Regierung von Boris Johnson. Ist das Müdigkeit oder ist das frech?
Naja, es ist möglicherweise beides, aber man hat ja irgendwie das Gefühl, Shakespeare ist wieder lebendig geworden in England. Todlangweilige Parlamentsdebatten werden plötzlich zu Theateraufführungen. Und wir haben heute ja so ein interaktives Theater, das eben auch mit Provokationen spielt. Also insofern könnte man sagen, es passt in die Kette von Inszenierungen, die dort passieren. Und dann kann man auch darüber streiten, was gute Inszenierungen sind oder schlechte Inszenierungen sind.
Das werden wir tun in dieser Radiostunde. Wir haben vorsichtshalber mäßig bequeme Bürostühle, damit wir für Sie in der kommenden Stunde wach bleiben hier im Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie dabei sind. Es brodelt gewaltig in der britischen Politik. Boris Johnson hat in den letzten 24 Stunden erst seine Mehrheit verloren durch den Austritt eines Tory-Abgeordneten. Er hat dann auch im Parlament, im Unterhaus, eine schwere Niederlage eingefahren. Das Parlament hat sich selbst ermächtigt, den Brexit ohne Deal zu stoppen.
So the eyes have it, the eyes have it. Unlock!
Thank you, Mr. Speaker. Consequences of this vote tonight, it means that Parliament is on the brink of wrecking any deal that we might be able to strike.
Das war der Premierminister Boris Johnson, der sagt, das Parlament hat damit jetzt jede Möglichkeit genommen, einen vernünftigen Deal mit der Europäischen Union auszuhandeln. Er ruft jetzt nach Neuwahlen. Wolfgang Kaschuber ist an meiner Seite, der frühere Direktor des Instituts für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität in Berlin. Herr Kaschuber, würden Sie sagen, Boris Johnson hat sich verzockt?
Also man hat ja immer schon den Eindruck gehabt, wenn man seinen Werdegang, seinen politischen und journalistischen Werdegang verfolgt, dass er ein Spieler ist, dass er unter anderem auch im journalistischen Bereich mit Wahrheiten gespielt hat, dies offenbar fortsetzt im politischen Bereich. Und insofern könnte man sagen, das war gestern Abend in der Tat ein Sieg des Parlaments, wahrscheinlich weil er sich verzockt hat. Er hat bestimmte Formen des Respekts missachtet, die eigentlich sehr tief in der englischen Demokratie und Tradition verankert sind. Bestimmte Auffassungen auch von Fairness, die also selbst bei diesen heftigen Kämpfen, die in den letzten Monaten dort aufgeführt wurden, die dennoch beachtet werden müssen. Und ich würde prognostizieren und vermuten, dass ihm diese Regelverletzung, dieses Foul auf dem Spielfeld eben noch stärker auf die Füße fällt. Man hat eben den Eindruck vom Klassenclown auf dem College bis heute in seiner Rolle als Premier hat er nicht wirklich dazugelernt, dass Gesellschaft anders funktioniert und dass bei allen Streitigkeiten bestimmte Regeln von allen doch willkommen sind.
Kontrollverlust ist ein Stichwort, das man jetzt viel liest in britischen Kommentaren, aber auch hier. Kontrolle kann man ja eigentlich aber nur verlieren, wenn man sie hat. De facto hat doch seit 3 Jahren eigentlich keiner mehr Kontrolle über den Kurs der britischen Politik.
Also im Grunde genommen fängt ja das Spielen bei Cameron an. Man kann im Grunde genommen nicht mit der Zukunft eines Kontinents spielen, in dem Sinne, dass man im Grunde genommen wahltaktisch national daraus versucht, Funken zu schlagen. Das ist in England jetzt sichtlich schiefgegangen. Wir hoffen alle, dass das auch in Ungarn oder in Polen schiefgehen wird. Also wir sehen eben, es ist in der Tat notwendig und wichtig, eine klare Vision und eine große Vision zu haben. Und dass ausgerechnet bei England jetzt diese ganzen Metaphern und Bilder kommen, dass dieses Schiff, das immer so stolz auf seine Flotte war, führungslos im Grunde genommen durch das Weltmeer taumelt. Also das bringt im Grunde genommen nochmal eine Fehlentwicklung aus der Geschichte auf den Punkt.
Wobei das natürlich auch eine Frage der Perspektive ist. Boris Johnson versteht sich, glaube ich, und er versteht sich, glaube ich, auch zu inszenieren als derjenige, der in dieser eigenartigen Parlamentselite, bei der er keinen Schnitt machen kann, mal sozusagen mit harter Kante durchgreift und dann der Held des Volkes ist, der das Land aus der Europäischen Union herausführt. Ist natürlich die Frage, ob das politisch aufgehen könnte, jenseits von Westminster.
Ja, das wird sicher eine interessante Frage, falls überhaupt noch in die Situation kommt, dieser Frage nachgehen zu können. Aber das ist natürlich typisch für ein populistisches Rezept. Man verspricht schnelle Erfolge mit ein, zwei heroischen Handlungen. Und eigentlich wissen wir ja aus der Geschichte eben dieses und des letzten Jahrhunderts, dass die heroischen Zeiten in dem Sinne vorbei sind und dass die Verschränkung der Welt auf der lokalen Ebene wie auf der globalen Ebene der einzige Weg ist, wie wir zu Verhandlungen und Aushandlungen kommen, was wir wollen und wo wir hinwollen. Und dagegen sind diese Experimente der Johnsons und der Trumps eben im Grunde genommen relativ hilflos.
Sie sind hilflos, aber insofern natürlich sehr erfolgreich auch, wenn wir uns das bei Wahlen angucken. Bei Johnson muss sich das noch zeigen, aber bei anderen haben wir gesehen, Sie haben Ungarn genannt, dass es funktioniert, weil eben auch das, was Sie als die große Erkenntnis bezeichnen, dass man Dinge aushalten und aushandeln, Kompromisse finden muss, ja letztendlich nur akzeptiert wird, wenn irgendwann auch Ergebnisse da sind. Und jetzt komme ich nochmal auf diese Brexit-Frage und bei allem Respekt, aller Freude über das parlamentarische Selbstvertrauen, das sich da jetzt gezeigt hat gestern und sich wahrscheinlich weiter zeigen wird in diesen Tagen. Jetzt steht ja im Raum die Verschiebung des Brexit auf Ende Januar. Um was eigentlich genau zu tun in dieser Zeit? Diese Frage muss man dann ja auch nochmal denjenigen zurückstellen, die jetzt mehr Zeit fordern, um eigentlich wieder eine Hängepartie zu haben.
Naja, also wenn wir jetzt sagen, es ist möglicherweise ein parlamentarischer Sieg, dann müsste aus diesem parlamentarischen Sieg, also das Parlament setzt sich in sein Recht gegen die Regierung, müsste eigentlich ein gesellschaftlicher Sieg werden, dass die englische Gesellschaft nochmal diskutiert, ob das nun Jahre später und Dramen später von shakespearehaften Ausmaßen, ob das nun in der Tat der Mehrheitswille ist. Mhm. Das wäre, glaube ich, sozusagen vernünftig so zu argumentieren. Und alle, die sagen, einmal entschieden, immer entschieden, sollten eher in die katholische Kirche gehen, als sozusagen Gesellschaftspolitik machen. Wir wissen, die Dinge verändern sich sehr schnell. Und bei einer so entscheidenden Zäsur sollte die Gesellschaft jetzt auf der Grundlage ja eben auch vieler neuer Informationen sich nochmal zurückziehen können und nochmal entscheiden können. Und dann bekäme Politik ein Mandat. Die Cameron-Abstimmung war kein klares Mandat.
Zurückziehen ist ein gutes Stichwort, nochmal zum Abschluss dieses Gesprächs auf Jacob Rees-Mogg zu kommen, den Abgeordneten und Parlamentsminister der Regierung Johnson, der sich ja ganz offenbar ganz bequem zurückzog, da auf der Parlamentsbank ein Nickerchen hielt. Für mich war das wirklich das Sinnbild der degenerierten Eliten. Er ist ja auch einer der Vertreter, der eigentlich sich Großbritannien zurückwünscht in die Größe und auch in die Tradition des 18. Jahrhunderts. Ich frage mich manchmal, ob man mit diesem politischen Personal das, was Sie gerade angesprochen haben, auch wirklich hinkriegt.
Wir denken manchmal darüber nach, ob wir nicht gerade gegenwärtig ausgesprochen großes Pech haben mit dem politischen Personal, weil es auch nicht mal die Mindestanforderungen von Respekt, von Höflichkeit, von Nachdenklichkeit, von Voraussicht erfüllt. Aber da wäre der Blick nach England ja nicht der einzige, den wir da tätigen müssen.
Es gibt übrigens eine Stimme, die ich prominent vernommen habe, nämlich die von Ulf Poschert vom Herausgeber der Welt, der dieses Bild von Rees-Mogg gar nicht so problematisch findet. Und weil wir ja natürlich binnenplural an die Themen rangehen, wird man Ulf Poschert hören können im Interview in etwa knapp 2 Stunden im Kompressor in unserem Kulturmagazin. Wolfgang Kaschuber, bis hierhin vielen Dank. Heute beginnt der erste Strafprozess, der einen der größten Steuerskandale Deutschlands aufklären soll. Cum-Ex ist das Stichwort, das bei den meisten wahrscheinlich nur ein diffuses Gefühl wachruft. Da wurde irgendwas hin und her geschoben, um Steuern zu vermeiden. Ulrich Ückerseifer kann das genauer erklären.
Wer Aktien eines deutschen Unternehmens besitzt, der erhält einmal im Jahr seinen Anteil am Unternehmensgewinn, die Dividende. Von der wird gleich mal 25% abgezogen, die sogenannte Quellensteuer. Beispiel BMW. Im vorigen Jahr erhielt man für jede BMW-Aktie 4 Euro Dividende. Ein Viertel davon, also 1 Euro, wurde direkt von der Depotbank an das Finanzamt abgeführt. Darum auch der Name Quellensteuer. Es geht direkt an der Quelle ab. Bei Deutschen ist der Fall damit erledigt. Sie sind in Deutschland steuerpflichtig und müssen zahlen. Ausländer aber nicht, denn sie sind in ihrem Heimatland steuerpflichtig. Und damit sie nicht Doppelsteuern zahlen müssen, erhalten sie eine Steuerbescheinigung und können sich die abgezogene Quellensteuer vom deutschen Fiskus erstatten lassen. An dieser Stelle kommt die Cum-Ex-Masche ins Spiel. Rund um den Tag der Dividendenzahlung werden Aktien intensiv über mehrere Käufer, Verkäufer und Banken gehandelt. Das Ganze mit nur einem Ziel. Für die einmal abgezogene Quellensteuer werden 2 oder sogar 3 Bescheinigungen ausgestellt und dann auch vom Finanzamt erstattet. Steuer erstattet bekommen, die vorher gar nicht gezahlt wurde. Das ist der Kern der Cum-Ex-Geschäfte. Dass dies nicht legal sein kann, sagt zwar der gesunde Menschenverstand, ist juristisch aber umstritten. Klarheit wird aller Voraussicht nach der Prozess in Bonn bringen.
Tja, wollen wir es mal hoffen, dass diese Klarheit kommt. Wolfgang Kaschuber weiter an meiner Seite. Sie sind Ethnologe, kein Finanzjurist, aber das sind ja die wenigsten von uns. Brauchen wir da ein Urteil? Angeklagt sind übrigens 2 britische Börsenhändler beim Landgericht Bonn. Brauchen wir da ein Urteil, das dem gesunden Menschenverstand entspricht?
Ich glaube, wir brauchen 2 Urteile. Wir brauchen ein juristisches Urteil, das klarstellt, was legal ist und was illegal ist. Und wir brauchen ein moralisches Urteil, das darüber urteilt, was ist legitim und was ist illegitim. Denn da sind wir in einem dieser Felder, in dem wir teilweise doch recht verzweifelt beobachten, dass Verantwortung für das Gemeinsame, für die Allgemeinheit sehr ungern übernommen wird. Die direkteste Form der Verantwortung ist nun mal die Steuer. Ja, ich finanziere alles mit, nicht nur mich sozusagen. Und an dem Punkt dann im Grunde genommen Betrugsstrategien zu entwickeln, die Steuerersparnis bedeuten auf Kosten der anderen, das ist natürlich eine moralisch-ethische Frage. Und es ist immerhin zu beobachten, dass es in der Bevölkerung darüber inzwischen, trotz dieser abschreckenden Bezeichnungen und Begriffe, ein Interesse dafür gibt zu sagen, wir wollen doch eine faire Gesellschaft haben. Ich glaube, diese Vorstellung von Fairness ist etwas, was in diesem Prozess auch eine Rolle spielt. Kann man vermitteln, warum einerseits sozusagen eine bestimmte Form von Steuerpolitik richtig ist und andererseits vermitteln, dass sie auch gerecht ist. Und darum muss es natürlich gehen.
All das müssen ja Menschen machen erstmal. Also wenn wir noch vor dem Bereich der Urteile und Verurteilung uns das anschauen. Und da stellt sich ja für mich, für viele wahrscheinlich die Frage, was sind das für Menschen, die das machen? Wir haben eine Stimme dazu, die ich gerne einspielen möchte. Ein Insider, der sich anonym im ARD-Magazin Panorama dazu zu Wort gemeldet hat und ein interessantes Bild aufgemacht hat.
Diese Menschen muss man sich als hochgezüchtete Rennpferde in ihrem Spezialbereich vorstellen. Sie sind Mathematiker, Wirtschaftsingenieure, ausgebildete Banker, Investmentbanker, die über viele Jahre gelernt haben, den Profit zu maximieren bis zum Anschlag.
Das ist die Einschätzung eines Insiders, der da zitiert wird in der Dokumentation von Panorama. Herr Kaschuber, bin ich naiv, wenn ich mich frage, ob es da nicht so etwas wie einen inneren Anstand geben müsste, dass man das nicht macht? Oder ist das wirklich einfach ein Wettbewerb, wo man sagt, was geht, machen wir?
Ja, das ist im Grunde genommen natürlich die Frage nach der Humanität, die wir haben wollen. Also wenn wir wissen, wir können jeden umbringen, sollten wir das vielleicht dennoch nicht tun. Wenn wir wissen,
und ich glaube, da funktioniert es auch, oder?
Ja, eben. Ja. Doch meistens. Ja. Wir leben ja noch, nicht gut. So.
Noch ist es ja auch ganz
wichtig. Das gilt
natürlich
auch für viele andere Dinge, die wir dann unter Umständen nicht tun sollten. Und da gibt es eben sozusagen das Zusammenspiel von Bauch und Kopf. Und wenn mir mein Bauch sagt, ich hätte jetzt die Möglichkeit, ich meine, jeder Handwerker hat die Möglichkeit, schwarz zu arbeiten. Trotzdem wird überwiegend weiß gearbeitet, nicht überwiegend schwarz, auch wenn wir manchmal so tun. Und gerade in dem Bereich eben, wo das Geld schon so breit vorhanden ist, so hoch da ist, würde ich jetzt nicht das edle Rennpferd im Grunde genommen als Vergleichsmetapher nehmen. Es ist eher der Tunnelarbeiter. Die Leute kommen nicht mehr raus aus einer Vorstellung, ich buddle mich in diesem Tunnel der Macht und des Geldes immer weiter nach oben. Und gucke nicht mehr links und rechts. Und links und rechts von mir sind die Gesellschaften. Wenn ich sowas in einer Vorlesung verdeutlichen will, dann sage ich immer, wir müssten vielleicht sichtbarer machen, warum auf der einen Seite gerade die Superreichen so viel Steuern sparen wollen, auf der anderen Seite aber Deutschland ja meistens doch nicht verlassen. Warum? Wären sie in Kolumbien, müssten sie die Hälfte ihres Vermögens für ihre Security-Armee ausgeben. Bei uns macht es die Polizei. Dafür müssen sie bitteschön mitbezahlen.
Ja. Wenn wir also nicht auf den inneren moralischen Kompass vertrauen können, dann ist ja die Frage, wie regeln wir das? Und da gibt es so ein allgemeines Gefühl, gerade bei diesen internationalen Finanzgeschäften, dass dann die Nationalstaaten, der Staat machtlos ist. Ist er das?
Er ist an bestimmten Grenzen natürlich dann nicht mehr machtvoll, sondern muss verhandeln. Und er kann machtvoll werden nur, wenn er eben nicht nur als Nationalstaat auftritt, sondern eben als Verbund von Nationalstaaten. Das Geld ist unglaublich flüchtig, nicht nur aus unseren Portemonnaies der kleinen Leute, sondern eben gerade auch dort, wo die großen Kapitalien sitzen. Und es muss natürlich gerade eben die Bewegung des Geldes kontrolliert werden. Dazu braucht es eine neue Transparenz der Finanzmärkte. Das wissen alle. Aber alle versuchen sich natürlich so weit abzuducken, dass sie noch aus dem jetzigen nicht zufriedenstellenden Zustand eben ihren Profit ziehen. Ein Herr Juncker hat ja auch immer treuherzig in die Kamera geschaut und davon gesprochen, man müsse doch. Und Luxemburg war eines dieser Felder, wo solche Transaktionen eben auch gemacht worden sind.
Also, ja, genau. Das ist ja leider auch das Gegenbild. Auch das ist Teil der Geschichte, wenn man die letzten zwei Dekaden heranzieht als Maßstab, dass Politik da nicht nur irgendwie das Gefühl hatte, wir können das sowieso nicht regulieren, sondern ja eigentlich auch so die Grundtendenz hatte, lasst uns mal nicht zu viel regulieren, lasst uns deregulieren, damit da ordentlich Dynamik entsteht, die ja, das war zumindest immer der Wunsch, auch eine wirtschaftliche Dynamik auslöst, von der dann alle profitieren können.
Ja, wir lernen aber natürlich und wissen natürlich, Ungerechtigkeit im internationalen Finanzmarkt schafft keine Gerechtigkeit im nationalen Finanzmarkt. Nicht? Das ist natürlich auch eine Grundregel. Und es geht nur im Sinne der Transparenz, wenn wir die Flüsse des Geldes beobachten können, dann muss man auch über keine Neiddebatte reden, sondern dann kann man darüber reden, was faire Besteuerungen und faire Transaktionsformen sind. Man kann ja nur festhalten, all diese Formen, um die es hier geht, haben nichts mit Innovation und Investition zu tun, nur mit Spekulation.
Das wäre möglicherweise ein gutes Thema für die SPD, oder?
Wäre es. Man fragt sich ja, liegt schon lange auf der Hand. Also ich hatte vor 12 Jahren mal mit dem SPD-Vorstand geredet. Das Thema, das kommen wird, ist Gerechtigkeit.
Ja? Und das Thema besprechen wir gleich.
Okay.
Es geht los bei der SPD, der Wettbewerb um den Parteivorsitz. 8 Kandidatenpaare, ein Einzelkandidat macht zusammen 17. Die stellen sich den Genossinnen und Genossen vor in einer der 23 Regionalkonferenzen. Die erste ist heute Abend in Saarbrücken. Wolfgang Kaschuber, einer der Kandidaten, der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, hat ausgerechnet, dass jedem Paar, das sich da vorstellt, so etwa 9 Minuten bleiben. Und er hat ein bisschen Sorge, ob das reicht, um wirklich erkennbar zu werden. Kann man sich in 9 Minuten profilieren?
Naja, Lauterbach hat sicherlich recht, wenn er da ein bisschen skeptisch wird. Die Frage ist natürlich ohnehin, was hat sich die SPD mit diesem doch etwas mühsam wirkenden oder vielleicht sogar skurril wirkenden Modell gedacht. Und wenn dabei gedacht ist, daran nur einen neuen Vorstand zu gewinnen, dann wäre das zu wenig. Wenn man so einen Prozess macht mit 23 Regionalkonferenzen, also mit einem unglaublichen Zeitaufwand, macht es eben nur Sinn, wenn man sich davon verspricht, einerseits einen neuen stabilen Vorstand und andererseits eine veränderte Partei. Mhm. Also ich glaube, wenn man...
Sie machen das, die Aufgabe jetzt damit eigentlich noch größer. Ich glaube, die SPD wäre schon mal froh, wenn sie überhaupt die Führungsfrage geklärt hätte.
Naja, ich glaube, die Aufgabe ist dadurch größer geworden. Und ich glaube, es macht nur Sinn, wenn man das jetzt eben nicht als Ernennungsakt im Grunde genommen versteht, sondern als Prozess. Es ist jetzt eine Situation, in der doch auch einige Parteigranden und solche aus der zweiten Reihe und viele Grandinnen, ja Gott sei Dank auch, sich jetzt sozusagen mit der Basis konfrontiert sehen. Es macht Sinn, es wäre sinnvoll, wenn Sie Ihre Ideen und Visionen präsentieren. Das geht vielleicht in 9 Minuten, zumindest in Ansätzen. Mhm. Daran kann sich die Basis reiben. Und dann wäre im Grunde genommen eben der nächste Schritt. Und deswegen wäre es vielleicht sinnvoll, daraus ein großes Vorhaben zu machen, dass diese Basis dann eben sich im Anschluss dann an diese Konferenzen weniger mit sich selbst und der Partei und dem Vorsitz beschäftigt, sondern mit der Gesellschaft. Es könnte ein Schritt sein, wie neue Formen des gemeinsamen Nachdenkens über Politik, vor allem auch auf der lokalen Ebene, neu verankert werden. Denn die Chancen nicht nur der SPD, aber vor allem der SPD für die Zukunft liegen allein darin, dass sie sich mit Lokalgesellschaft und mit Zivilgesellschaft verbündet und neu verankert. Sonst wird sie den Status der Volkspartei endgültig verlieren.
Herr Kaschuber, ich habe dabei allerdings ja, Sorge ist vielleicht ein großes Wort, aber ich sehe ein Problem, auch schon bei diesen 17 Kandidatinnen und Kandidaten, dass wir da ganz viele spannende Einzelaspekte kriegen, ein bisschen Energiepolitik hier, ein bisschen moderne Außenpolitik da, ein bisschen Sozialpolitik hier, ein bisschen dieses Milieu, jenes Milieu, aber letztendlich dieses große gemeinsame Bild, gesellschaftliche Bild eigentlich gar nicht entstehen kann, sondern ganz viele kleine Teilbilder.
Ja, die Aufgabe eben einer Partei ist es aber eben, und das allein im Grunde genommen kennzeichnete die Parteien, dass sie nicht für ein Thema zuständig sind oder für ein kleines Fragment, sondern dass sie im Unterschied zu zivilgesellschaftlichen Initiativen oder Kirchengemeinden für das Ganze zuständig sind. Und es muss einer Partei und federführend dem neuen Vorstand eben gelingen, dieses gemeinsame Nachdenken in eine Form, in einen Knoten, in einen Prozess umzuwandeln, der eben die wichtigen Punkte, die in dieser neuen Begegnung zwischen Parteibasis und Parteiführung zutage getreten sind, bündelt. Also das muss man dann verlangen natürlich von einem Parteivorstand.
Kriegt man das aber, also Sie sagen Vorstand, das klingt ja schon nach Gremium. Es gibt ja möglicherweise den heute nicht mehr realistischen Wunsch, dass sich das auch in einer oder jetzt in dem Fall in zwei Personen versammelt. Oder ist das auch eine Art Politik, die sich so gar nicht mehr vermittelt? Also so diese breitbeinigen Generalisten.
Naja, also es muss natürlich letztendlich dann Repräsentanten, Repräsentantinnen geben, die das vertreten können. Aber die kleine Hoffnung wäre ja, dass dieser gewaltige Aufwand bei 23 Konferenzen, treffen sich tausende Leute, dass dieser gewaltige Aufwand auch eine Folgerung insofern hat, als sich was in der Partei verändert. Eben im Blick auf den Umgang mit sich selbst wie mit der Gesellschaft. Und wenn das jetzt die intensive Innenwendung ist, muss natürlich der Tenor sein und darauf folgt die Außenwendung. Wir müssen in die Gesellschaft rein. Und das wäre möglicherweise ja nicht der falsche Zeitpunkt. Nach den Wahlen in Brandenburg, nach den Wahlen in Sachsen reden alle davon, wir müssen näher an die Gesellschaft heran. Die SPD hätte jetzt im Grunde genommen ein Mobilisierungsinstrument, um eben nicht nur zu konkurrieren zwischen den verschiedenen Tandems, sondern eben auch zu kooperieren mit der Basis und die Partei mal auch, was die Beweglichkeit angeht, zu verjüngen. Das wird in der Mitgliedschaft nicht gleich funktionieren, aber die Formate, die Formen der politischen Arbeit könnten durch so einen gemeinsamen Ratschlag eben verändert werden.
Wolfgang Kaschuber, was haben Sie gemacht 1976?
Das ist eine gute Frage, aber ich würde mal kühn behaupten, ich habe versucht zu promovieren mit einer Studie über ein Dorf im 19. und 20. Jahrhundert. Also wie kommt man im Grunde genommen aus dem späten Mittelalter durch den Nationalsozialismus in die Moderne? War interessant.
Okay, und wie kommt man jetzt aus der, wir sind ja auch natürlich schon in der Postmoderne, was ist die nächste Phase, die uns bevorsteht? Ich frage das vor dem Hintergrund, auch mit Blick auf 1976, ob die Welt damals noch übersichtlicher war.
Also die Welt schien übersichtlicher zu werden. Das war ja sozusagen der interessante Befund, dass wir vermehrt in diesen Zeiten in der Gesellschaft, in der Politik und in der Wissenschaft Gesellschaft entdeckt haben. Also dass man darüber nachgedacht hat, was bedeutet Geschichte in Deutschland, was sind die Biografien der verschiedenen Generationen, also gerade meine Generation, hat natürlich von der Verhandlung sozusagen der Geschichte mit der Vätergeneration eben gelebt. Und wir haben natürlich auch darüber sozusagen nachgedacht, was wollen wir? Also was sind Vorstellungen von Gesellschaft? Was sind legitime Wünsche, die wir äußern können, die jetzt nicht nur mich voranbringen, sondern alle? Das Selfie gab es damals eben noch nicht.
Aber wenn Sie von wir sprechen, wenn Sie damals von wir sprechen, wenn wir heute von wir sprechen, damals oder auch eigentlich bis vor einiger Zeit hatte ich so den Eindruck, war das Wir auch immer ein gesellschaftliches Wir im Prinzip, das alle anspricht, einschließt. Wir haben heute verschiedene Themen angesprochen, welches Verhalten legitim ist. Wir haben auf die britische Politik geschaut, wir haben auf Cum-Ex geschaut, auf jetzt letztendlich auch auf die SPD. Und man könnte ja auch den Eindruck kriegen, ein Teil unserer Probleme heute ist, dass wir uns auf ganz viel Common Sense, was eigentlich ein Wir ist und nach welchen Regeln wir uns verhalten, so gar nicht mehr herstellbar ist.
Also es gibt immer sozusagen in allen Etappen der Geschichte das Problem, wie das Individuum in Bezug steht zu einer Gruppe und wie das Individuum und diese Gruppe in Bezug steht zu einem größeren Gemeinsamen. Dieses größere Gemeinsame ist natürlich in den letzten Jahrzehnten dramatisch gewachsen. Wir haben das Gefühl, dass wir uns zu einer Weltgemeinschaft bei bestimmten Fragen ins Verhältnis setzen können und müssen vielleicht. Und das Prinzip, sozusagen, das gesellschaftlich diskutiert worden ist, war immer das Prinzip von Verantwortung und Rechtfertigung. Wenn ich etwas tue, wenn ich mir etwas nehme, wenn ich etwas haben will, muss ich mich auch rechtfertigen, weil ich möglicherweise es mit dem anderen teilen will oder ihm etwas wegnehme. Und diese Verhandlung sozusagen ist im Grunde aus der Balance geraten, weil wir auf der einen Seite ermuntert werden, Selfie zu sein, also ich bin ich und danach kommt lange nichts, weil wir zunehmend durch die Populisten wieder gedrängt werden, an Gruppe zu denken, meine Familie, meine Nation, mein Fußballverein oder wie auch immer. Und weil das dritte Wichtige, das Gesellschaftliche, im Grunde genommen unklar geworden ist. Was ist die Gesellschaft? Hat sie noch nationale Profile? Ist es die Weltgesellschaft? Und mit dieser Unsicherheit spielen natürlich ja auch gerade die Rechtspopulisten und die Rechtsextremen. Also wir neigen dazu, das ist eine anthropologische Konstante, in Gemeinschaften zu denken. Wir brauchen ein Echo, wir brauchen ein Umfeld, wir brauchen ein Stück Nest. Das ist so. Wir müssen das aber eben kontrollieren, dass es nicht egoistisch wird. Und schlauerweise reden die AfD-Leute dann im Grunde genommen von Phänomenen, ich nenne das mal der Entgemeinschaftung. Alles löst sich auf, du verlierst deine Umwelt, du verlierst deinen Stolz, deine Ansprüche, das muss sich ändern, wir müssen zurück zur Gemeinschaft. Es gibt keinen Weg zurück zu diesen isolierten Gemeinschaften.
Ja, genau, also genau das wäre jetzt meine Frage, ob es eine Illusion ist zu glauben, dass man da so etwas schaffen kann, dass dieses Gefühl bedient, ohne ausgrenzend zu sein.
Also wir ahnen ja, dass es solche Wege gibt. Ja, wir sehen auf der einen Seite, dass gerade in der jüngeren Generation manche doch sehr stark mit so einem Selfie-Modell. Ich will in der Politik das, in meinem Beruf das, in der Liebe das, beim Essen das. Wir sehen aber auf der anderen Seite, dass diese Generation, die dann oft als egoistisch bezeichnet wird, durchaus eben Gemeinschaftsvorstellungen entwickelt im Blick auf Natur, im Blick auf Ökologie, im Blick auf Frieden, im Blick auf Beziehungsvorstellungen und vieles andere mehr. Und wir sehen da zum Beispiel, wenn die ältere Generation von rechts immer noch gefangen werden kann mit dem Argument der Herkunft, die Herkunft muss doch was wert sein. Wir Deutschen sind doch was Besonderes.
Es ist ein wunderbar einfach konstruierter Raum, in dem man sich zurechtfindet.
Ja, da gehört man dann dazu, da muss man nicht viel tun, aber man ist drin. Und drin sein ist natürlich immer ein Nestgefühl. Die Jungen lassen sich damit nicht fangen. Die fragen nicht nach Herkunft, die fragen nach Zukunft. Wo gehst du hin? Was willst du werden im Grunde genommen? Und das ist eine ganz interessante Entwicklung, die wir da sehen, dass trotz dieser Selfies Vorstellungen von Weltgemeinschaft, von kontinentaler Gemeinschaft, von Interessengemeinschaft eine große Rolle spielen, aber eben oft nicht in den unmittelbaren Formen der Politik eben, sondern verborgen in Esskultur, vegetarisch sich ernähren. Das verbindet sich mit ökologischen Vorstellungen, mit Friedensvorstellungen und anderem. Also da sind Ansätze da, neue Formen der Vergemeinschaftung zu entwickeln, nicht in den alten lokalen und nationalen Formen, sondern in zukunftsfähigen Formen.
Aber kriegen wir die dann, um mal in diesem Essensbild zu bleiben, an einen Tisch? Also die Veganer und die, die vielleicht die Identität über eher klassische Modelle suchen?
Also um bei der Tischmetapher zu bleiben, es müssen ja nicht alle vegan werden, aber es können alle mal die verschiedenen Richtungen probieren, wobei man der Veganerin jetzt heute nicht die Currywurst vorsetzen wird, aber es gibt ja schon Ersatzstoffe dafür. Alle könnten mal probieren und dann können alle sagen, okay, wir akzeptieren das, aber ich bleibe jetzt bei meiner Sache oder ich verändere ein bisschen. Wir lernen ja gerade bei den Jüngeren, dass die mit vielen Identitäten leben und wer viele Identitäten hat, muss sich nicht auf eine festnageln lassen.
Bei uns am Tisch heute Wolfgang Kaschuber. Um ein ganzes Paket von Regeln für den Schutz von Insekten und Nutztieren ging es heute im Bundeskabinett am Vormittag. Dazu gehören das Tierwohl-Label von Agrarministerin Klöckner und der Insektenaktionsplan von Umweltministerin Schulze. Wolfgang Kaschuber ist an meiner Seite, der Experte in ganz besonderer Art und Weise ist. Sie haben Bienen, richtig?
Nein, ich beobachte aber Bienen.
Ach, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Aber ganz nah, Sie wohnen sehr urban, aber
ich wohne sehr urban, aber oben Und die Bienen, die ich jetzt nicht züchte oder halte oder betreue, aber denen ich ein Unterschlupf gewähre, die Bienen sind eben treue Begleiter aller Berliner Dachterrassen. Und das Verrückte ist ja, der Berliner Bienenbestand ist höher als der brandenburgische Bienenbestand, wo man es umgekehrt sich denken würde.
Ja, ja. Jetzt ist die Frage, ist es in Brandenburg so dramatisch oder ist die Lage insgesamt wieder ganz gut?
Naja, ich glaube, also die Kundigen sagen, die Lage ist schon noch dramatisch, weil die Monokultur eben dazu führt, dass weite ländliche Flächen nur zur selben Zeit blühen, also Raps oder Mais oder wie auch immer. Und dass danach die Futterquellen enden, weil eben nur gemischte Wirtschaft über den Sommer hinweg Nahrung bietet, das macht die Stadt. Mhm. Und das machen natürlich die Gärten und das machen natürlich die vielen kleinen Formen. Und ich finde es da eben auch jetzt für mich ganz hilfreich und interessant, dass da mal sozusagen so eine kleine Maßnahme wirklich konkret wird und etwas bringt, weil ich mir dann vorstellen kann, gut, das sind jetzt diese 100 Bienen, die da regelmäßig kommen, die haben ja auch ihre Routen, die sie dann fliegen und die profitieren sozusagen von unserer kleinen Aktivität und Initiative. Mhm. Und im Großen ist es eben natürlich in der Tat immer noch eine dramatische Frage.
Im Großen, das ist Teil auch des Aktionsplans, allerdings mit St. Nimmerleinstag 2021 oder 2023 bestimmte Pestizide dann zu verbieten. Das wird auch kritisiert von den Umweltverbänden. Die kritisieren auch etwas, bei dem man erstmal denkt, das klingt doch super, Tierwohl-Label. Das ist das Lieblingsprojekt der ja. CDU-Landwirtschaft. Ministerin. Man soll also künftig erkennen können beim Einkaufen, dieses Fleisch stammt von Tieren, das besser behandelt wurde, die besser behandelt wurden als gesetzlich vorgeschrieben. Jetzt fragen da viele, warum wollen wir das dann nicht einfach gleich gesetzlich festlegen, dass sie besser behandelt werden?
Ja, das wäre sehr hilfreich. Also ich habe im letzten Jahr das Glück gehabt, mit meiner Frau eine Wanderung im Loiretal zu machen. Und ich habe, glaube ich, die glücklichsten Kühe der Welt dort getroffen. Wenn Kühe eine wunderbare Landschaft, große Flächen, viel Grün und so weiter schätzen wie wir, das wissen wir ja nicht so ganz genau. Aber ich glaube, in der Tat, das sind für uns eben Vorstellungen. Also wenn man zwischen solchen Erfahrungen mit Landwirtschaft und der Massenviehhaltung dann eben was Hühner und anderes angeht, vielleicht, dann müssen die Gewichte sehr deutlich verschoben werden und ich glaube, das Tierwohl-Label könnte auch dabei helfen, dass Qualität in der Agrarproduktion und höhere Preise plausibler werden.
Zu diesem Tag gehört auch diese Nachricht. Peter Lindberg, der Fotograf, ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Der Fotograf, der das Supermodel-Phänomen der 90er Jahre ganz stark mitgeprägt hat. Naomi Campbell ist ein Name, Linda Evangelista. Wolfgang Kaschuber, haben Sie Augen? Haben Sie Augen? Na, das haben Sie. Haben Sie Bilder vor Augen?
Ja, ja. Also ein großartiger Fotograf, der es eben geschafft hat, sozusagen aus Modepuppen Persönlichkeiten zu machen, weil er die Gesichter, die Person, die Körperlichkeit anders, nicht gelackt, sondern eben im Grunde genommen mit einer Annäherung fotografiert hat. Also großartige Fotos und eben kulturell eine Weiterentwicklung der doch sehr grässlichen Modefotografie.
Im Kompressor in unserem Kulturmagazin werden Sie ein Nachrufgespräch hören mit dem Fotografen Jürgen Teller. Ich sage danke an Wolfgang Kaschuber. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Gerne, Herr Fritz.